Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 2. Juli 2024. Gami Lothe und Markus Somm. Ja, gestern ein wichtiges Urteil vom Supreme Court in Amerika in Sachen Trump. Was sind da die wichtigsten Einzelheiten?
Ja, der Supreme Court hat am Montag entschieden, US-Präsidenten, die geniessen Immunität für Strafverfolgung für offizielle Amtshandlungen, aber eben nicht für private Handlungen. Der oberste Richter, der John Roberts, der hat die Mehrheitsmeinung vertreten. Der sagt, der Präsident kann nicht strafrechtlich verfolgt werden für die Ausübung von seiner verfassungsmäßigen Befugnis. Er hat das Anrecht auf Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung für seine offiziellen Handlungen. Gleichzeitig sagt aber auch der Richter Roberts, aber er geniesst in dem Sinn keine Immunität für seine inoffiziellen Handlungen und nicht alles, was der Präsident macht, ist offiziell. Der Präsident stehe nicht über dem Gesetz. Und jetzt eben der Knackpunkt, wann ist dann tatsächlich eine offizielle Amtshandlung, wo man eben Immunität geniesst? Und dazu hat sich der Supreme Court nicht geäussert. Das müssen jetzt in erster Linie die untere Instanz entscheiden.
Genau, und das ist natürlich erstens schwierig, aber es ist wichtig, oder? Weil es heisst zum Beispiel jetzt gerade im Fall von Trump gibt es ja zum Beispiel den Vorwurf, dass er probiert hat, Mike Pence dazu zu bringen, die Elektorenstimmen nicht zu zertifizieren. Das war der Witz gewesen, und das hat dann aber der Mike Pence abgelehnt. Jetzt, das ist eindeutig eine offizielle Amtshandlung, sagt jetzt zum Beispiel der Supreme Court, und deshalb wäre er ist ja für das immun. Das war einer der Vorwürfe, die man gemacht hat, wo man probiert hat, eben den Prozess zu machen. Aber ich glaube, die Leute sind jetzt viel zu fest eigentlich konzentriert auf den Trump. Es geht eben gar nicht um den Trump, sondern es ist im Prinzip viel, viel wichtiger, dass man mal wieder klargestellt hat, die Immunität vom Präsidenten macht Sinn. Das ist wichtig, weil es ist sehr wichtig, dass ein Präsident eigentlich auch sicher sein kann, dass für alle die Sachen, die er wirklich in seinem Amt macht, er nicht nachher muss irgendwie Gefahr laufen, dass er nachher, wenn er nicht mehr Präsident ist, noch verurteilt wird. Und die Anhänger von Joe Biden oder Demokraten, die jetzt ausrufen und finden, das ist ganz, ganz schlimm und das ist ein parteiisches Urteil, finde ich, sind ein bisschen kurzsichtig. Im Prinzip profitiert jetzt eigentlich der Joe Biden vor allem von dem, weil es hat ja auch den Vorwurf gegeben, dass der Trump nachher will auch den Joe Biden vor Gericht ziehen und so weiter. Der Joe Biden muss eigentlich froh sein, dass es relativ klar ist, dass es sehr schwer wird sein, dem Joe Biden irgendetwas anzuhängen, weil er ja die Immunität auch geniesst. Also von dem her, das ganze Geschrei wieder, dass Demokratie gefördert ist und so weiter, wie so Leute wie der Cedric Wermuth, unser Präsident von der SP, der glaube bis in seinem Leben glaube ich, etwa schon 3 Sekunden in Amerika war und glaube ich, etwa 4 Bücher über Amerika gelesen hat und sonst nichts, ist ein bisschen uninformiert. Es ist wirklich der Punkt, ist der, die Immunität vom Präsidenten ist wichtig, sonst hat man nachher die ganze Zeit das Problem, das wir jetzt auch schon hatten, dass ehemalige Präsidenten vor Gericht gezogen werden.
Vielleicht 2 Fragen für die, die zuhören. Einerseits, hat dich das Urteil so überrascht oder ist es so zu erwarten gewesen? Und das andere, kann man etwas über den Zeitpunkt sagen, dass das jetzt noch vor dem Wahlkampf gekommen ist? Ist das bewusst so oder jetzt gar nicht anders können möglich sein?
Erstens ist, ich bin nicht überrascht, weil man hat eine klare konservative Mehrheit jetzt im Supreme Court 6-3. Und es ist klar gewesen, dass wenn du meiner Meinung nach die Verfassung eben relativ textnäher interpretieren. Und das ist ja der Witz der konservativen Richter im Supreme Court, also dieser sogenannte Originalism, wo du eben wirklich sagst, wir gehen ganz näher zum Text und wir schauen, was die Founders wirklich gefunden haben, oder? Und wir können nicht einfach irgendetwas hineininterpretieren. Und wenn du das machst, ist es relativ klar, dass Macht und die Unversehrbarkeit von der Exekutive, das ist ein wichtiger Punkt in der amerikanischen Verfassung. Der Präsident hat eine enorme Macht, auch gemäß Verfassung. Und es ist denen wichtig gewesen, das auch rauszustreichen. Es ist ja auch nach dem Vorbild vom britischen König eigentlich passiert. Die ganze Stellung vom Präsidenten hat durchaus ein bisschen auch etwas Monarchisches. Von dem her bin ich nicht überrascht. Das Zweite, der Zeitpunkt war eigentlich jetzt eher nötig gewesen, weil ja ein Prozess läuft in Washington gegen den Trump, wo es genau um das geht, was ich vorher geschildert habe, wo es eben vorwerfen, der hätte praktisch den Staatsstreich vom 6. Januar motiviert, der hätte die Leute, angestiftet und so weiter. Das hätte der Supreme Court müssen jetzt klären, weil Der Prozess ist angestrengt worden, noch vor den Wahlen. Mhm. Und zwar, meiner Meinung nach, völlig klar, weil man eben den Trump hat wollen ausschalten oder beschweren. Und deshalb hat der Supreme Court sich müssen äussern. Und von dem her ist es jetzt einfach ein Schuss hinten raus. Es ist genau nicht so rausgekommen, wie die Leute, die jetzt das Gefühl haben, sie könnten dort den Prozess machen, gehofft haben.
Wie siehst du, wenn man jetzt die Medien anschaut, sie sagt, die USA drei der Schweiz, man ist sich uneinig. Ist es ein Sieg für den Trump oder ist es überhaupt gar kein Sieg, sondern eben, wie du gesagt hast, das, was man erwarten konnte. Wie würdest du es einschätzen?
Nein, das ist eindeutig wichtig für den Trump, weil jetzt eigentlich der Prozess kommt tot sicher nicht mehr zustande vor den Wahlen. Oder? Und dann ist also wieder alles anders. Dann hat auch niemand mehr Interesse an dem Prozess, muss man natürlich auch sehen. Also das verläuft sich wahrscheinlich, weil es ist nicht so, dass er eben, es gibt durchaus Sachen, die ihm noch vorwerfen können. Du hast es vorher richtig gesagt, oder? Es gibt die Unterscheidung, was ist offiziell und was ist nicht offiziell. Was ist, also zum Beispiel, wenn er, oder? Er hat ja dann mal einst den berühmten Spruch gemacht, ich könnte auf Fifth Avenue stehen und einen verschiessen, die Leute würden mir das verzeihen. Aber für so etwas wäre er nicht immun. Das ist eben offensichtlich nicht ein offiziellen Akt. Aber zum Beispiel etwas anderes, was ganz wichtig ist, oder? Wenn zum Beispiel jetzt ein Präsident wie der Obama den Bin Laden umbringt. Oder? Das hat er gemacht. Das war ein Auftrag, Bin Laden umbringt. Man kann ihn wegen dem nicht irgendwie einklagen wegen Mord, sondern es war eine klare Amtshandlung. Oder? Von dem, das ist ganz wichtig. Aber sonst, wenn man einfach irgendwie über den umbringt oder geht ein Auto stellen, das sind alles nicht Amtshandlungen, die wären immer noch strafbar.
Spannende, was man ja sieht in dieser Entwicklung, ist, wenn man sich so das Gerichtsurteil anschaut, oder allgemein Gerichtsurteil, oder? Gerade die Linken, die das jetzt erst sehr stark kritisieren, also wirklich, wo man gesagt hat, das sei nicht mehr verfassungsmässig, das sei nicht mehr demokratisch, so ein Urteil, sind aber gleichzeitig auch die, wenn wir zum Beispiel jetzt auf die Schweiz schauen, den EGMR anschauen und sagen, das Urteil muss man umsetzen, das Gericht hat recht. Es ist so ein Anschein für mich, wenn das Urteil passt, dann will man das. Und wenn es nicht passt, dann kritisiert man halt den Gerichtshof, auch vielleicht die Zusammensetzung, wie er ist. Auch dein Eindruck?
Ja, absolut. Und vor allem bei den Demokraten ist ja, ich meine, es ist ja fast schizophren. Sie, die immer behauptet haben, aber das ist ein bisschen ähnlich wie bei uns, sie behaupten ja immer, die Rechte durch die Institutionen zerstören und infrage stellen. Dabei ist das aus meiner Sicht gerade umgekehrt. Sie tun jetzt eindeutig eine Kampagne nach der anderen Ritter gegen den obersten Gerichtshof, seit sie nicht mehr die Mehrheit haben. Dort sind sie, dort merken, dort sind uns die Fälle davor geschwommen. Und ich meine, es ist auch deshalb grotesk, wenn man denkt, dass sie sonst die Präsidentschaft im Griff haben, sie haben den Senat im Griff, also sie haben zwei sehr wichtige Institutionen, die sie eindeutig dominieren. Also ein bisschen Gewaltenteilung tut ja gut und Gewaltenteilung kann ja auch bedeuten, dass man eben verschiedene Parteien hat in den verschiedenen Institutionen, die dominieren. Und das ist das, um gerade überleiten zu Frankreich, wo jetzt in Frankreich das Thema könnte sein, bis heute Abend um 6 Uhr müssen alle Kandidaten festlegen, ob sie noch einmal antreten an die Wahlen, die sind am nächsten Sonntag. Was bedeutet das?
Ja, es kommt am Sonntag zu dem zweiten Wahlgang. Es war jetzt so, dass im ersten Wahlgang die Partei von Marine Le Pen 33,2% erreicht hat. Man befürchtet ja jetzt, oder, in Frankreich, dass es zu einer absoluten Mehrheit kommen. Und was jetzt passiert ist, es hat sich eine republikanische Front bildet, die die absolute Mehrheit verhindern will. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt hat man ganz viele Wahlkreise, wo noch 3 Kandidaten zur Verfügung stehen, also von dem linken Bündnis, von Macron seiner Partei und von der Marine Le Pen ihrer Partei. Das Risiko, dass Macron und die Linken sich gegenseitig Stimmen klauen, ist da. Darum möchten wir jetzt eben, dass möglichst viele Kandidaten in diesen Dreieckswahlen, denen sagen wir triangulär, dass sie sich dort zurückziehen. Und bis am 6. Uhr Abend haben sie die Möglichkeit. Spannender daran ist, man muss sich das anschauen. In 306 Wahlkreisen ist das der Fall, dass es zu einer Dreieckswahl kommt. Das ist ein absoluter Rekord. Der Rekord war bis jetzt bei 78 so Wahlen im Jahr 1997. Also man sieht, es ist ganz viel noch unentschieden. Und jetzt ist die Frage, wie viele Kandidaten werden sich tatsächlich zurückziehen? Weil es wird so sein, dass gewisse Kandidaten, obwohl die Partei sagt, ziehe dich zurück, trotzdem an ihre Kandidatur festhalten. Das ist ihr Entscheid. Weil zwischen Links und Macron, das ist auch nicht die heile Welt. Macron hat im ersten Wahlgang die Linke sehr stark angegriffen, weil er gehofft hat, dort Stimmen zu holen. Und die anderen, wenn es um eine absolute Mehrheit geht. Oder? Man geht davon aus, dass Maximum Marine Le Pen auf 280 Sitze kommt. 9 fehlen dann zu der absoluten Mehrheit. Wenn es weniger könnten sein, Les Républicains oder andere wären bereit, das Züngli an der Waage zu spielen. und dadurch auch zum Beispiel ihre Kandidatur nicht zurückziehen oder auch bei Macron seiner Partei. Weil was könnte man dann bekommen? Ein Ministerposten. Also die Sache wird noch sehr, sehr spannend am Sonntag.
Aber was ist die Prognose? Hast du das Gefühl, die republikanische Front, denen gelingt das, dass sie möglichst viele Kandidaten zurückziehen? Oder wie siehst du es?
Es ist sehr, sehr schwierig, wirklich auf 306 Wahlkreisen. Und man muss immer noch daran denken, es sind Franzosen, es sind sehr, sehr eitle Menschen. Und dass man jemanden davon überzeugen kann, im zweiten Wahlgang sich freiwillig zurückziehen für eine andere Partei, die einem wirklich nicht nahe ist, einfach für Marine Le Pen verhindern, bin ich nicht so sicher, wie gut das wird funktionieren insgesamt. Eben 306 Wahlkreise, das ist extrem viel, dass man das auch durchbringt. Ich habe das Gefühl, das wird nicht in so vielen passieren. Es sind bis jetzt 208 und man hat das ja schon seit dem Sonntag machen können. Und es sind immer noch erst 208. Also es sind fast noch 100 Wahlkreise offen. Und das ist für mich doch ein Zeichen, dass es da zu Unstimmigkeiten wird kommen. Ich glaube, da der Front Républicain, das wird nicht funktionieren. Es hat früher gezogen, aber die Spaltung in die drei Lager ist jetzt einfach viel zu gross, dass es da gleich zieht wie in den vergangenen Jahren.
Und das Problem ist ja, dass eben bei der Linken jetzt wirklich auch die Linksextremen voll integriert sind. Also einerseits Kommunisten, wo man früher ja immer bis zum Mitterrand eigentlich probiert hat, fernzuhalten. Und jetzt auch, wie heisst La France Insoumise, wo eine ganz grusige Partei ist, zumindest was gewisse Mitglieder betrifft. Mhm. Oder? Da hat es sehr viele Leute, totale Antisemiten, sie haben die Islamisten jetzt auch aufgenommen. Also es ist aus meiner Sicht eine sehr grusige Partei. Man kann sich dann fragen, ist die jetzt so viel grusiger als Le Pen? Und ich glaube, sehr viele Leute im Macron-Lager haben da ein bisschen Mühe, zugunsten von denen sich zurückzuziehen.
Ja, es geht wirklich auch um eine Stolzfrage, oder? Um sich für die Linken zurückzuziehen. Das wird aus meiner Sicht wirklich schwierig. Und dann kommt noch die ganze Israel-Gaza-Frage dazu, wo man im linken Lager wirklich zum Teil krasse antisemitische Parolen und Positionen hat, wo der Macron sich ja total anders positioniert hat und das natürlich ein brennendes Thema ist. Man hat es auf der Straße gesehen in Frankreich. Von dem her, die Gräben sind relativ gross. Die Überzeugungskraft ist nicht da aus meiner Sicht. Darum glaube ich, es könnte wirklich zu einem sehr, sehr guten Ergebnis kommen am Sonntag. Und dann wird es wirklich darauf herauskommen, dass ein paar Leute, 12, 15 Leute, könnten das Züngli an der Waage sein und neue Ministerposten bekommen. Es wäre so unglaublich französisch von diesen Leuten und darum würde es mich nicht erstaunen.
Und das ist nur, das sind die Republikaner, oder?
Die Republikaner, die momentan da so ein bisschen sich ein bisschen liebäugelt. Man hat ja das Problem dort, dass ihr Präsident gesagt hat, man ist bereit, mit dem Rassemblement National zusammenzuarbeiten. Den hat man nachher ausgeschlossen. Da gibt es noch eine Gerichtsverhandlung dahinter. Also die Annäherungsversuche sind da und ich glaube, wenn dann die Wahlen tatsächlich von der Marine Le Pen gewonnen wird und es um Macht geht, dann kann man das auch sehr, sehr schnell vergessen.
Und ich meine, die Partei, die Republiken, das ist der letzte Rest von der grossen Gaullisten, oder? Also das ist schon brutal. Also der Charles de Gaulle hat ja die 5. Republik geschaffen und aus meiner Sicht eine birrenweiche Verfassung geschaffen. Das sieht man jetzt auch bei den Wahlen. Ich finde, dass die zwei Wahlgänge sind so etwas, schon nur zum Beschreiben, wahnsinnig schwierig. Und ich glaube, für den Wähler ist es so hure schwierig, seinen Willen wirklich klar auszudrücken. Oder? Er wählt einmal im ersten Wahlgang. Dort muss er schon taktisch wählen. Und im zweiten muss er noch taktischer wählen. Also im Prinzip finde ich das ein katastrophales System.
Das ist ja das, was ich denke, könnte am Macron in seinem Plan auch jetzt zum Hindernis werden. Oder? Das strategische Denken, die Frage ist, wie stark kannst du die einfache Bevölkerung davon überzeugen, dass du das jetzt musst machen, weil es ist keine Antwort auf die Probleme, die du hast, oder? Weil du hast immer noch in ganz vielen Regionen miserable Wirtschaft, keine Arbeitsplätze, du hast ein Problem mit der Immigration und dann sagen, um nicht Marine Le Pen zu bekommen, musst du jetzt links oder Macron wählen. Aber wo ist denn die Lösung zu diesen Problemen? Sie haben sie nicht und du hast aus einem gewissen Grund ja im ersten Wahlgang dann anders gewählt und darum glaube ich, das ist eine Hürde, die dazukommt.
Gut, schauen wir, wie das rauskommt am nächsten Sonntag. Jetzt haben wir ein ganz anderes Thema. Eigentlich das Thema, wo ich immer denke, es kommt so raus. Kanton Zürich hat angekündigt, wo er überall Windräder aufstellen will. Ja, Gami, was ist da zu sagen?
Ja, die Baudirektion vom Kanton Zürich die hat heute darüber informiert, dass sich 20 Standorte im Kanton Zürich als sehr gut eignet für Windräder. 15 weitere die befinden sich noch so in einer Warteposition. Aber wen trifft es? Es trifft vor allem das Zürcher Wieland. Eines der grössten Gebiete ist auf dem Gemeindegebiet von Stammheim. Zudem ein Kleinandelfinger, Trüllikon, Tägerle oder Dorf sind auch geeignet, auch Winterthur Stadtgebiet sind Windräder möglich. Das Ziel ist gemäss der kantonalen Energiestrategie, dass man bis 2050 ca. 7% der Stromproduktion aus Windrädern kann gewinnen kann. Und jetzt hat man sozusagen die 20 guten Standorte publik gemacht.
Genau, und das zeigt einfach, was für eine birrenweiche Politik das ist. Ich meine, das Zürcher Wieland ist jetzt wirklich eine der schönsten Gegenden, die wir überhaupt noch haben, in dem Kanton, wenn nicht überhaupt in der Schweiz. Und die stellen wir jetzt, die schönste Gegend, die irgendwo noch nicht so total überbaut worden ist, wo nicht Spreitenbach-mässig aussieht, stellen wir voll mit Windrädli, um ein bisschen Strom zu schaffen, wo wir dann erstens nur volatil überkommen, wo alle unsere Probleme nicht löst. Also, etwas Dümmeres hat, glaube ich, der Baudirektor vom Kanton Zürich noch nie gemacht. Und das ist eine grosse Leistung, weil es ist so nicht so ein wahnsinnig fähiger Baudirektor. Aber lustig ist doch auch, dass die Windrädli, wen wundert es, nicht auf den Uetliberg kommen.
Es hat die Fall für Uetliberg hat sie voll auch drei Standorte,
Das sind die besten Standorte, die finde ich sehr gut. Die sollte man, Uetliberg wäre ganz gut, Kreis 5 wäre super.
In der Stadt Zürich hat es keinen.
Kreis 4 wäre sehr gut. Einfach, tönt doch die dort hin, wo die Leute gestimmt haben, sie wollen ums Verrecken die Windrädli haben. Tönt sie einfach dort hin, wo die Wähler sind von dieser Politik.
Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Jetzt kann man, ich glaube, bis Ende Oktober kann man jetzt Einsprache erheben gegen die 20 Standorte und Widerstand ist zu erwarten. Wir haben ja schon gesehen in der Vergangenheit, dass einzelne Gemeinden, dort haben wir Einzelinitiativen durchgebracht, dass man einen Mindestabstand einführt von Windrädern zu der Gemeinde. Der Kanton stellt sich auf eine Position, dass die Einzelinitiativen gar keine Wirkung haben. Sie verstoßen gegen kantonales Recht. Darum müssen wir darauf nicht Acht nehmen. Wir haben aber gleichzeitig zwei nationale Initiativen, die ja sagen, keine Windräder zum Beispiel in Wäldern, das ist die eine. Und die zweite, dass betroffene Gemeinden müssen immer ihre Zustimmung geben, wenn man eine Windkraftanlage baut. Beide Initiativen von der Freien Landschaft Schweiz. Also der Widerstand ist programmiert. Offen bleibt, was passiert mit diesen 20 Standorten.
Genau, also schauen wir mal, ob die Windräder kommen oder nicht. Ich kann nur alle dazu auffordern, da Widerstand zu leisten. Es ist so eine bärenweiche Politik und macht die letzten Landschaften, die wir noch haben in diesem kleinen Land, kaputt. Gut, gehen wir zu einem ganz anderen Thema, das wahrscheinlich viel, viel schwerwiegender ist als alle Windräder, Frankreich und Trump zusammen. Die sogenannte Dating-Krise. Der Spiegel hat eine grosse Titelgeschichte sogar gemacht. Ich weiss es nicht. Eine grosse Geschichte gemacht zu der Datingkrise. Gami, um was geht's?
Ja, Frauen befinden sich in einer Datingkrise. Und zwar, der Spiegel hat mit jungen, linken Frauen geredet und hat gefragt, ja, was ist ihr Problem, das sie haben beim Online-Dating? Und damit ihr euch das vorstellen könnt, so ein paar Eindrücke. Also eine junge Frau musste feststellen, dass ihr ein Date gesagt hat, nur Kapitalismus sei das Problem. Sexismus und Rassismus, das sei nebensächlich. Er hat auch nicht eingesehen, dass er als weisser Mann privilegiert ist. Das sei gar nicht gegangen. Es ist Kritik geäußert worden, dass viele Männer sich gegen aussen links geben. Und dann sagt man das, ja, wie sie sich das so gehört, das macht man so. Aber man müsse dann mit Schock feststellen, dass die Männer doch konservativ sind. Und ein Erlebnis hat eine junge Frau gemacht. Bei einem Date hat sie über ihre feministische Uni-Arbeit reden. Und er hat kein Interesse daran gehabt. Und das führt jetzt junge linke Frauen in eine totale Dating-Krise.
Gut, vielleicht war die Arbeit einfach sehr langweilig geschrieben. Könnte auch noch sein. Hat vielleicht gar nichts mit dem Thema zu tun. Ich habe den Text auch gelesen, finde ihn wirklich lustig. Sie hat etwas Tragisches, oder? Weil man merkt, dass die Frauen sich wahnsinnig politisiert haben und das ist ja durchaus ein Akt von der Emanzipation und jetzt ist eigentlich auch wieder nicht mehr recht, jetzt interessiert es nämlich Männer nicht mehr. Oder? Das ist noch interessant, oder? 68 war ja typisch, dass Männer mit langen, langen Bärten und langen Haaren rumgesäckelt sind mit dem Marx-Buch oder mit dem kleinen Mao-Büchli und Huren über die Theorien nächtelang haben wollen diskutieren und viele Frauen haben das wahrscheinlich eher nicht angewidert, aber einfach gelangweilt. Jetzt ist es fast ein bisschen umgekehrt. Männer wollen nicht mehr über Politik reden. Jetzt ist es so, du bist ja vom Alter her näher bei der ganzen Dating-Szene. Du bist liiert, ich bin verheiratet. Wir sind eigentlich gar nicht mehr betroffen. Das ist ein Thema, das wir Gott sei Dank hinter uns haben. Aber du bist rein altersmässig noch näher an dieser Szene und an den Leuten, die sich hier beklagen. Jetzt mal real, wie tust du das beurteilen?
Also vielleicht Für die längere Beurteilung, Maria Raegano und ich haben bei Nebelspalterinnen ausführlich natürlich über das Problem geredet. Wir verlinken euch die Folge gerne dazu. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass Politik viel, viel präsenter geworden ist. Und zwar einerseits, wir hatten die Studie, die Polarisierung zeigt, junge Männer sind rechts, junge Frauen sind links. Man sieht wirklich, dass das bis in die Dating-Ebene runterkommt. Das ist fast schon eine Glaubensfrage. Wenn ich nicht Free Palestine rufe, dann bin ich für gewisse Männer in dem Fall anscheinend ein rotes Tuch. Oder? Das ist wirklich so eine Glaubensfrage. Aber es ist nicht nur mein Eindruck, weil ich habe eine Studie dazu rausgesucht von einer US-Dating-Plattform. Die haben ihre Nutzer gefragt und dort ist herausgekommen, dass 84% angeben, dass sie nie jemanden daten würden mit einer anderen politischen Ansicht. Zwei Drittel haben schon eine Beziehung beendet, weil wir nicht die gleichen politischen Ansichten haben. Also, wir stehen vor einer Krise, nicht nur vor einer Dating-Krise, sondern vor einer Hochzeitskrise, wenn das so weitergeht.
Gut, das Interessante ist, historisch gesehen war das immer so gewesen. Also ich glaube, ich kann mir nicht so vorstellen, dass früher noch, sagen wir vor 50 Jahren, die Leute sich verheiratet hätten und die haben politisch völlig andere Ansichten gehabt. Also, ich glaube, das ist normal. Oder die Konfession ist früher auch wahnsinnig wichtig gewesen. Und das, du hast ja vorher gesagt, eine Glaubensfrage. Und das ist ja bei der Konfession noch offensichtlicher. Man hat doch früher als Reformierte nie eine Katholikin wollen heiraten. Das ist ja nicht in Frage gekommen. Von dem her weiss ich gar nicht, ist es so neu oder nicht. Ich glaube, neu ist vor allem, und das finde ich, kommt raus bei diesen Zitaten, oder? Dass Frauen, ich finde, die Frauen sind schon wahnsinnig intolerant geworden, oder? Also sie haben jetzt, Männer, aus meiner Sicht sind Männer eigentlich wahnsinnig erzogen worden in den letzten 30 Jahren. Und ich habe das Gefühl, sehr viele Männer bemühen sich ja und tun da den Kinderwagen schieben und tun den Papi-Tag einberufen und so weiter. Und irgendwo hat man auch das Gefühl, ja, es ist nicht recht und jetzt, das, was du gesagt hast, oder? Die Männer wenden sich ab, oder? Sie wenden sich ab und haben kein Interesse mehr.
Für mich sind es zwei Sachen, die aus dieser Geschichte irgendwie, wo man herauslesen kann. Du hast einerseits eben da die jungen Frauen als Beispiel, die total intolerant eigentlich sind. Und das ist das, was du nachher auf der Dating-Plattform siehst. Weil mittlerweile hast du ja auf der Dating-Plattform die Möglichkeit anzugeben, was deine Pronomen sind, was deine politische Einstellung sind. Du kannst Quiz machen, wo dir nachher anzeigt, wie viel Prozent dir übereinstimmen. Du hast ganze Dating-Plattformen, die nur für Demokraten oder Republikaner sind zum Beispiel. Was du dadurch machst, ist ja wie dir selber schon mal einen Filter setzen, damit du bloß nicht auf jemanden triffst, der nicht die gleiche politische Meinung hat wie du. Und das ist für mich ein Anzeichen von unserer Gesellschaft, dass wir es nicht mehr vertragen, wenn jemand anders eine andere Meinung hat. Ich meine, früher, ja, hast du auch eine andere Meinung gehabt, aber du hast dich irgendwie kennengelernt auf dem Dorffest und hast miteinander diskutiert und hast gefunden, ja, auch wenn sie linke ist, vielleicht doch noch gut. Du bist ein bisschen offener gewesen. Und jetzt filterst du von Anfang an all die Leute raus, weil du es eh nicht vertraust, wenn er sagt, ja, die Steuern senken finde ich dann vielleicht noch gut. Das ist so ein bisschen, da hast du den Filter eingebaut.
Ja, das ist interessant. Ich bin, ehrlich gesagt, bin ich auch noch einfach wie ein bisschen ratlos, oder? Wie das soll weitergehen. Weil letztlich, eben die Polarisierung, die du erwähnt hast, zwischen den Geschlechtern, die ist schon interessant. Also, nur letztes Jahr auch so in dem neuesten Bericht Selects nachgeschaut. Da siehst du, dass zum Beispiel die SP, die hat 1990 noch genau gleich viele Männer wie Frauen angezogen. Mhm. Heute ist das eklatant. Also heute hast du viel mehr Frauen, die SP wählen und die Männer sind eine Minderheit geworden bei der SP, eine kleinere Minderheit. Also selbst bei der Linken selber ist es schon feststellen, dass die Polarisierung gibt. Und was vielleicht auch noch lustig ist, finde ich jetzt an dem Artikel teilweise die Aussagen von den Frauen, man soll ja nie etwas anzweifeln, wo die Leute sagen, weil das ist ja, man darf ja nicht Informanten noch irgendwie in Frage stellen. Aber ich habe gedacht, es ist also fast ein bisschen klischeehaft. Ich habe jetzt wirklich nicht das Gefühl, dass es so viele dumme Männer gibt, die sagen, ja, Rassismus ist ja gar kein Problem und so. Irgendwie habe ich dann auch gefunden, ist ein bisschen klischeehaft.
Ja, es ist wirklich sehr, sehr klischeehaft, aber es erstaunt mich auf eine gewisse Art nicht, weil es gibt auch ein spannendes Interview von Katja Rost, die ja an der Uni Zürich ist, gerade zu dieser Frage, oder, wo sagt, Frauen interessieren sich halt mehr für die sozialen Themen wie Gleichstellung, Emanzipation, die jungen Männer eher für technische Themen in der Politik. Und das siehst du dann halt im Datingleben. Und darum glaube ich schon, dass das natürlich bei einem Date so rauskommen kann. Man ist nervös und dann sagt man tatsächlich noch so etwas wie, ja, Rassismus finde ich jetzt nicht das grösste Problem. Und dann ist der Eklat da. Die Frauen sind empfindlich und schockiert. blockiert und wir sind in der Dating-Krise.
Aber am Schluss des Tages muss ich sagen, natürlich, Gami, du machst es genau richtig, oder? Als rechte Frau hast du natürlich jetzt eine unglaubliche Auswahl, weil alle die rechten Männer händeringend suchen nach Frauen, wo sie nicht gerade zusammengeschissen werden, wenn sie das Falsche sagen. Also dir geht es gut.
Mir geht es gut. Ich habe auch einen rechten Mann ausgesucht und noch einen Thurgauer. Das ist die beste Kombi, die man haben kann. Mit dem wird man sehr glücklich.
Gut, alles gut. Wir gratulieren. Hochzeit, Hochzeit, der Termin wissen wir nicht. Kommt vielleicht noch. Das war es von Bern einfach an dem 2. Juli 2024. Camilote und Markus Somm. Dönnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Wenn ihr diese Art von Journalismus gut findet, dönnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Zweitens, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, sag es nochmal einmal, dönnt euch nie, nie entschuldigen, auch wenn ihr junger Mann seid, dass ihr nicht links seid. In dem Sinn, wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.